Viele Christinnen und Christen spüren, dass ihr Dienst für Gott mehr ist als ein Programm oder eine Aufgabe, und doch bleibt oft unklar, wie sich priesterlicher Dienst, geistlicher Kampf und der Aufbau des Leibes Christi verbinden. 4. Mose zeichnet ein überraschend lebendiges Bild. Gottes Volk ist zugleich Wohnung Gottes und geordnetes Heer. Priester und Leviten stehen mitten im geistlichen Krieg, und alles geschieht nicht durch Organisation, sondern durch Leben. Dieses Bild hilft zu verstehen, wie der Herr uns heute innerlich formt, damit unser Dienst aus dem Kreuz, im Geist und in tiefer Koordination fließt. Priesterlicher Dienst ist geistliche Kriegführung. Wenn 4. Mose vom Dienst der Priester und Leviten spricht, steht im Hebräischen dasselbe Wort wie für Heeresdienst. Der heilige Dienst am Heiligtum war also nie eine fromme Randbeschäftigung neben dem eigentlichen Kampf, sondern die Weise, wie Gott selbst Krieg führt. Am Brandopferaltar, beim Tragen der Bundeslade, beim Singen vor dem Herrn wurden nicht nur Rituale vollzogen, sondern Frontlinien verschoben. Hinter jedem Opfer, hinter jedem Segen und hinter jeder Bewahrung des Heiligtums stand eine unsichtbare Auseinandersetzung mit Mächten, die Gottes Gegenwart verdrängen wollen. So beschreibt Paulus die Situation der Gemeinde, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, mit den Weltherrschern dieser Finsternis, mit den geistlichen Mächten der Bosheit in der Himmelswelt. Wo Gott wohnt, dort formiert sich sein Heer, wo sein Heiligtum gepflegt wird, dort wird geistlich gekämpft. Im Hebräischen bedeutet das Wort für Dienst in 4 Stunden und 3 Minuten, 35, 39 und 43 Kriegführung und bezeichnet damit den Militärdienst. Daher war selbst der heilige Dienst der Priester und Leviten kriegerisch. Heute sollten wir uns als Priester des Evangeliums Gottes als Krieger begreifen. Wenn wir predigen, lehren, andere erbauen und am Aufbau des Leib Christi mitwirken, sind wir im Kampf. Die neutestamentlichen Priester sind Krieger, unser priesterlicher Dienst ist ein Kampf. In der Mitte dieses Kampfes steht das Kreuz Christi. Dort hat Gott die unsichtbaren Gewalten entwaffnet und bloßgestellt, indem er in der Schwachheit des Gekreuzigten seine höchste Macht offenbart hat. Er hat die Mächte und Gewalten völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Der priesterliche Dienst im neuen Bund besteht darin, genau diese Wirklichkeit auszuteilen. Wenn das Evangelium verkündigt wird, wenn Menschen in die Freiheit des Kreuzes geführt werden, wenn der Leib Christi auferbaut wird, dann werden dieselben Gewalten, die am Kreuz schon gerichtet sind, in der Gegenwart mit dieser Niederlage konfrontiert. Das geschieht nicht mit menschlichen Waffen, sondern mit dem Wort als Schwert des Geistes und mit dem anhaltenden Gebet, wie Epheser 6, 17-18 es beschreibt. Priesterlicher Dienst ist deshalb nie bloß Verwaltung von religiösen Aufgaben. Wer im Namen Christi dient, tritt in ein Feld ein, in dem Leben und Tod, Licht und Finsternis, Wahrheit und Lüge einander gegenüberstehen. Der Herr selbst macht deutlich, dass seine Worte Kampfmittel sind, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Wo solche Worte im Glauben gesprochen werden, werden Bindungen gelöst, falsche Festungen bröckeln und Menschen werden innerlich aus Gefangenschaft herausgerufen. Zugleich ist damit zu rechnen, dass Widerstand entsteht, nicht nur äußerlich, sondern im Verborgenen des Herzens, in Müdigkeit, Verwirrung oder entmutigenden Gedanken. Doch gerade dort erweist sich der auferstandene Christus als der, der seine Diener trägt und ihre Hände stärkt. Diese Sicht auf den Dienst verändert die eigene Haltung. Wer sich als priesterlichen Krieger weiß, wird den Alltag nicht mehr in geistlich und ungeistlich zerlegen, sondern erkennt, dass jede treue Ausübung des anvertrauten Dienstes, sei es im Wort, im Gebet, im Tragen anderer oder im unscheinbaren Dienst am Haus Gottes, Teil eines größeren Gefechts ist. Das macht nicht schwer, sondern wach und nüchtern. Inmitten von Angriffen und Anfechtungen kann dann der Trost des Herrn tiefer erfasst werden, der sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Gerade, weil der Sieg schon in ihm entschieden ist, lohnt es sich, weiter zu dienen, auch wenn der Kampf intensiver wird. Der priesterliche Dienst wird so zu einem Weg, auf dem die Überwindung Christi konkret erfahrbar und für andere sichtbar wird. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, mit den Weltherrschern dieser Finsternis, mit den geistlichen Mächten der Bosheit in der Himmelswelt. Er hat die Mächte und Gewalten völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Wer seinen Dienst als Teil von Gottes geistlicher Kriegführung sieht, wird Widerstand nicht als bloßes Missgeschick deuten, sondern als Anlass, sich tiefer unter das Kreuz, in das Wort und in das gemeinsame Gebet zu stellen. In dieser Haltung reift der Glaube, dass Christus gerade im Druck seine siegreiche Gegenwart entfaltet und den Dienst fruchtbar macht, oft unscheinbar, aber real. Heiliger Dienst lebt aus der Ordnung des Lebens. Der Blick auf das Lager Israels in der Wüste zeigt eine bemerkenswerte Ordnung. Die Priester standen unmittelbar vor dem Eingang der Stiftshütte, die Leviten umgaben sie nach ihren Familien geordnet, und die Stämme Israels lagerten in klar festgelegten Richtungen. Diese Ordnung war nicht das Produkt menschlicher Bürokratie, sondern Ausdruck des Lebens Gottes inmitten seines Volkes. Sie spiegelte wider, dass Gott nicht in Verwirrung wohnt, sondern in einem geordneten, lebendigen Miteinander. Paulus greift genau diesen Gedanken auf, wenn er über die Zusammenkünfte der Gemeinde schreibt, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Wo Gott sich niederlässt, da entsteht Frieden, und Frieden zeigt sich in klaren, lebensdienlichen Strukturen. Das grundlegende Prinzip des Heiligen Dienstes ist, dass er frei von Verwirrung ist, er beruht auf Leben. Alles im Heiligen Dienst steht in guter Ordnung und unter göttlicher Anordnung. Da der Heilige Dienst auf Leben gegründet ist, verträgt er keine Verwirrung. Der menschliche Körper kann uns als Bild dienen, Verwirrung im Körper ist ein Zeichen von Krankheit, und weil der Körper dem Leben gehört, kann er sie nicht dulden. Ebenso muss im Leib Christi als Gottes Heer, das ganz und gar eine Angelegenheit des Lebens ist, eine gute Koordination herrschen. Das Priestertum ist ein Organismus, es lässt sich nur im organischen Leib Christi richtig ausüben, nicht im organisierten Christentum. Das Bild des menschlichen Körpers hilft, diese Zusammenhänge zu verstehen. Wenn im Körper Verwirrung herrscht, wenn Signale nicht mehr stimmen, Zellen sich verselbstständigen oder Organe gegeneinander arbeiten, ist Krankheit eingebrochen. Weil der Leib eine Angelegenheit des Lebens ist, verträgt er keine dauerhafte Unordnung. Paulus beschreibt den Leib Christi in ähnlichen Bildern, denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl es viele sind, ein Leib sind, so auch der Christus. Die geistliche Ordnung, von der hier die Rede ist, bedeutet nicht Kontrolle von außen, sondern stimmiges Zusammenspiel der Glieder, jedes an seinem Platz, jedes in seiner Funktion, jedes vom selben Leben her bewegt. Für den Heiligen Dienst heißt das, er ist zuerst ein Organismus, bevor er Struktur ist. Die Priester bewahrten die Verantwortung des Heiligtums, sie sorgten dafür, dass die Gegenwart Gottes nicht zur Nebensache wurde. Die Leviten waren ihnen zugeordnet, trugen, bewachten, halfen und standen ihrerseits in einer klaren Zuordnung zu den Priestern. Im neuen Bund nimmt dieser Dienst eine neue Gestalt an. Christus selbst baut seinen Leib, indem er jedem Einzelnen die Gnadengabe gibt, wie er will und durch diese Gaben den Leib auferbaut in Liebe. Wo das Leben Christi regiert, entsteht eine Ordnung, in der jeder dienen kann, ohne sich selbst in den Mittelpunkt stellen zu müssen. Spürbar wird dieser Unterschied dort, wo menschliche Ambitionen die Oberhand gewinnen. Dann verwandelt sich geistliche Struktur leicht in starre Organisation, die zwar Abläufe sichert, aber den Lebensfluss dämpfen kann. Geistliche Ordnung dagegen ist beweglich und reagiert auf das, was der Geist wirkt. Sie schützt vor Spaltungen, indem sie die Glieder immer wieder an das eine Haupt bindet. Paulus erinnert daran, dass Gott so den Leib zusammengefügt hat, dass er dem geringeren Glied reichlichere Ehre gab, damit keine Spaltung entstehe. Wo dieser Blick aufeinander Raum gewinnt, kann der Heilige Dienst in einer Atmosphäre von Vertrauen und Klarheit gedeihen. Es ist ermutigend zu wissen, dass die Ordnung, die der Herr in sein Volk bringt, keine Last, sondern eine Entlastung ist, sie trägt, sortiert und macht den Weg frei, damit sein Leben ungehindert fließen und der Leib Christi gesund wachsen kann. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl es viele sind, ein Leib sind, so auch der Christus. Geistliche Ordnung im Dienst wächst dort, wo Christus als Leben und Haupt ernst genommen wird. Je mehr seine Gegenwart und sein Frieden das Miteinander prägen, desto natürlicher finden Glieder ihren Platz, dienen in ihrer Gnade und tragen zu einem klaren, gesunden Aufbau des Leibes bei, nicht aus Zwang, sondern aus einem inneren Mitgehen mit dem, was sein Leben wirkt. Aus Erlösten werden dienende Glieder im Leib. Die Geschichte der Erstgeborenen in Israel berührt einen empfindlichen Punkt. Am Tag des Passa waren alle Erstgeborenen dem Gericht verfallen. Nur dort, wo das Blut des Passalammes an den Türpfosten war, ging das Gericht vorüber. Gott sagt, heilige mir alle Erstgeburt. Alles, was zuerst den Mutterschoß durchbricht unter den Kindern Israels, von Menschen und Vieh, es ist mein. Die Erstgeburt ist ein Bild dafür, dass das Leben, das Gott bewahrt, fortan nicht mehr in eigener Verfügung steht, sondern ihm gehört. In 4. Mose wird diese Linie weitergeführt, wenn Gott die Leviten anstelle der Erstgeborenen nimmt. Die, die für den Tod bestimmt waren und durch das Blut verschont wurden, werden im Bild durch dienende Leviten ersetzt. Erlösung und Dienst gehören innerlich zusammen. Durch das Passa wurden alle männlichen Erstgeborenen unter den Kindern Israels erlöst, gerettet und ersetzt. In den nachfolgenden Generationen sollten darum alle männlichen Erstgeborenen der Kinder Israels durch die Leviten, die Dienenden, ersetzt werden. Da die Erstgeborenen ihre Stellung verloren hatten, war ihr Ersatz durch die Leviten erforderlich. Daher musste die Zahl der Leviten der Zahl der Erstgeborenen entsprechen, ein etwaiger Mangel war durch Erlösung auszugleichen. Dass die Erstgeborenen durch die Leviten, die Dienenden, ersetzt wurden, weist darauf hin, dass jeder, der erlöst, gerettet und ersetzt worden ist, dienen muss. Da wir heute erlöst, gerettet und ersetzt sind, müssen wir dienen. Diese Ersetzung ist mehr als eine organisatorische Regelung innerhalb Israels. Sie legt ein geistliches Prinzip offen, wer durch Gottes Eingreifen bewahrt und herausgerissen wurde, lebt nicht mehr für sich selbst. Paulus fasst dies in die Worte, denn die Liebe Christi drängt uns, weil wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind, und er ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Erlösung führt in eine neue Zugehörigkeit hinein. In diesem Licht wird verständlich, warum die Leviten keine eigene Landzuteilung hatten, sondern der Herr selbst ihr Erbteil war, ihr Leben war an den Dienst am Haus Gottes gebunden. Im neuen Bund sind alle, die in Christus sind, in diesem Sinn Leviten. Petrus spricht von einer heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen, Gott wohlgefällig durch Jesus Christus. Doch zwischen der Stellung und der gelebten Wirklichkeit kann eine Distanz liegen. Man kann erlöst sein und doch so leben, als gehöre das eigene Leben weiterhin vor allem sich selbst. Die verschiedenen Familien der Leviten, die unterschiedliche Aufgaben trugen, einige trugen die heiligsten Geräte, andere die Bretter, Riegel und Säulen, zeigen, wie vielfältig der Dienst ist, der aus der Erlösung erwächst. Niemand trägt alles, aber alle tragen etwas. Entscheidend ist nicht die Sichtbarkeit der Aufgabe, sondern dass Christus selbst durch sie ausgeteilt wird. Christus ist dabei Inhalt und Kraft des Dienstes. Er ist der wahre Erstgeborene, der Erstgeborene unter vielen Brüdern, der an unserer Stelle das Gericht getragen hat. Er ist die Bundeslade, in der Gottes Gegenwart ruht, er ist das Brandopfer, in dem völlige Hingabe sichtbar wird, er ist das Brot des Lebens, das den Dienenden stärkt, er ist das Licht der Welt, das Orientierung schenkt, er ist der Sprossendestab, der Auferstehungsleben hervorbringt. Der Hebräerbrief spricht davon, dass wir durch ihn Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wo Christus so erlebt und weitergegeben wird, wird der Leib Christi gebaut, nicht durch äußere Anstellung, sondern durch innerlich freigesetzte Gnade. Heilige mir alle Erstgeburt! Alles, was zuerst den Mutterschoß durchbricht unter den Kindern Israels, von Menschen und Vieh, es ist mein. Denn die Liebe Christi drängt uns, weil wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind, und er ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Wenn Erlösung nicht nur als vergangenes Ereignis, sondern als gegenwärtige Zugehörigkeit zu Christus verstanden wird, wächst eine dienende Haltung im Leib. In dieser Haltung wird jeder Beitrag, sichtbar oder verborgen, zu einem Ausdruck dessen, dass das Leben nicht mehr uns selbst gehört, sondern dem, der uns bewahrt und in seinen Dienst gestellt hat. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns durch dein Kreuz erlöst und in dein lebendiges Heer gestellt hast, um als Priester in deinem Leib zu dienen. Stärke uns im inneren Menschen, damit unser Dienst aus deinem Leben geschieht und nicht aus eigener Kraft, und bewahre uns vor jeder Verwirrung, die dein Haus schwächt. Lass uns erkennen, welchen Platz du uns im Leib Christi zugeteilt hast, und erfülle uns mit deinem Geist, damit durch uns Leben, Licht und deine Gegenwart zu anderen fließen. Richte unsere Herzen neu auf dich aus, damit dein Name geehrt, dein Volk erbaut und dein Sieg inmitten deines Volkes sichtbar wird. Amen.